Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge vom Tamawong Podcast. Hallo Felix.
Hallo Andreas. Du, wollen wir mal direkt einsteigen, denn bei mir häufen sich manchmal so ein paar Fragen und jetzt auch wieder mit persönlichem Bezug auch. Vielleicht können wir heute darüber mal sprechen.
Gern.
Ich starte einfach mal, ja. Mhm. Und zwar so, die Fragen gehen so in die Richtung, da spricht jemand natürlich und fragt für einen Freund, ist ja logisch, ne? Man fragt ja nicht für sich, sondern man fragt für andere. Und immer. Da kommt dann immer. Die Frage geht so in die Richtung, obwohl man doch alles beachtet, was gute Ernährung, guten Schlaf und gute Bewegung angeht, wird man trotzdem krank. Also obwohl man doch alles richtig macht, klappt es trotzdem nicht. Das ist so das, was so ein bisschen durchschimmert. Und dann ist so die Frage, wie geht man denn damit um? Also dann kann ich ja dann, also wenn ich alles richtig mache und es funktioniert auch nicht, dann kann ich ja auch Mumpitz machen. Dann kann ich ja doch zu McDonald's gehen und da den ganzen Tag essen, weil am Ende funktioniert es dann ja eh nicht so, wie man sich das wünscht, wenn man ja eine gesunde Lebensweise irgendwie angeht.
Genau, diese Frage das habe ich auch schon oft gehört, ne? Das ist ja, was wir natürlich auch bei Klienten oft haben und auch bei uns selber, ne? Das kennt man auch von sich selbst. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Und vielleicht müssen wir da so von zwei Seiten das angehen, die Thematik. Und zwar einmal vielleicht erstmal, lass uns mal reden, vielleicht erstmal über, weil wenn man sowas sagt, Mensch, ich mache ja irgendwie ganz viel schon und werde ich trotzdem krank, dass wir erstmal einmal kurz klären, was ist denn überhaupt Krankheit und was ist Gesundheit? Wir müssen, glaube ich, darüber erst reden, bevor wir dann den zweiten Angelpunkt machen können.
Ja, damit wir alle den gleichen Ausgangspunkt haben.
Ja, genau, so ein bisschen, ne? Weil wir haben ja es gibt ja verschiedene Konzepte, ne? Und wir gucken ja aus diesem Konzept dieser klassischen chinesischen Philosophie heraus, was sich natürlich aber am Ende immer am Menschen decken muss, auch mit anderen Konzepten letztendlich, ne? Also es sind ja dann keine irgendwie, das darf sich ja nicht widersprechen, auch zu, was ich, zu schulmedizinischen Ansichten letztendlich. Ne? Mhm. In der Endkonsequenz. Ne? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt erstmal ist vielleicht, dass man sagt, dass Gesundheit ist ja nicht automatisch die Abwesenheit von Krankheit. Also wir sind ja nicht gesund, indem wir keine Krankheiten haben. Also nicht so gar nicht. Ne? Weil aus unserer chinesischen Sicht heraus ist ja im Grunde Gesundheit kein fester Zustand. Mhm. Ne, das sagen wir ja mal so. Das heißt, es ist kein objektiver Zustand, sondern gesund sind wir dann, wenn wir uns, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, aber wenn wir uns zeitgerecht, maßgerecht und beziehungsgerecht an realitätsliche Veränderungen anpassen, dann ist dieser Gesundprozess maßvoll genug, schnell genug, so. Und krank ist man, wenn diese Anpassung, diese Transformation zur Umweltrealität eben stagniert auf irgendeiner Ebene, Tempo, Maß, Beziehungsrichtigkeit. Und diese Stagnation zeigt sich dann in uns als wahrgenommene Disharmonie, sprich Krankheit irgendwie.
Besonders dann, wenn es stagniert, ne? Also wenn das mal kurzzeitig ist, ist es ja quasi dann wieder eine Art Vitalitätsstimuli. Aber es kann natürlich dann bei dauerhaftem gleichbleibend dann auch in eine für uns wahrgenommene Krankheit führen.
Damit hast du nämlich jetzt schon den ganz ersten wichtigen Punkt aufgemacht. Nämlich, du hast gerade gesagt, dieses im kleinen Sinne ist es praktisch gesund, hast du eigentlich gerade gesagt, ne? Weil wenn ich jetzt, wie soll ich denn fühlen, in welche Richtung ich mich, mit welchem Maß und welchem Tempo und in welchen Beziehungsrichtigkeit ich mich eigentlich hintransformieren soll. Das heißt, ich muss ja irgendwo Disharmonie wahrnehmen. Wir können jetzt wieder dieses alte Beispiel machen, ne? Ich greife in eine Richtung Flamme und irgendwann merke ich, es wird zu heiß und dann nehme ich die Hand da doch weg. Aber das merke ich halt dadurch, dass es mir faktisch ein bisschen disharmonisch wird, sag ich mal so. Wenn ich erst reagieren würde, wenn mir die Hand brennt, wäre das zu spät irgendwie. Ja. Also ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Disharmonie, ne, jetzt in Anführungsstrichen, ein bisschen Krankheit brauche ich, damit ich merke, nee, andersrum.
Aber ich glaube, das merkt auch jeder, der zur Massage geht oder Akupunktur macht oder irgendwie sowas. Weil da kommt ja ein Fremdkörper, also quasi etwas von außen. Und das ist ja quasi ein Vitalitätsmotivator, könnte man ja auch sagen, der uns motiviert, Prozesse hochzufahren, um dann quasi unseren Blockaden oder Flussqualität wieder anzuregen oder irgendwie sowas.
Das ist praktisch das Konzept umgedreht angewandt, ne? Wenn man dann, wenn man sagt, okay, wir brauchen ja eine gewisse Art von Wahrnehmung, von Disharmonie, damit wir uns wieder in eine richtige Richtung transformieren, können wir das dann therapeutisch verwenden und sagen, ich gebe dir jetzt mit so einer Nadel so eine kleine Disharmonie an der richtigen Stelle, um dich da zu stimulieren. Das ist ja eine angewandte Methode aus dem Konzept heraus, ne? Aber dieser Gedanke, dass wir also zunächst mal, und das hattest du ja eigentlich gerade erstmal aufgebrochen, den Punkt, dass wir so ein bisschen Krankheit immer brauchen, ist erstmal, das muss erstmal klar sein. Wir können also nicht komplett ohne Erkrankung sein, weil sonst würden wir gar nicht eine Entwicklungskorrektheit erspüren können. Ne? Wir würden sozusagen, wir müssen merken, was zu heiß, zu kalt, zu so ist, um uns davon abzuwenden oder woanders hinzuwenden, was da aufzubauen, was da abzubauen, also Transformationen sinnvoll zu machen. Und dazu müssen wir disharmonische Wahrnehmung haben. Ne?
Mit einfachen Worten, also wir passen uns ja permanent an. Ja. Und wenn wir mit dieser Anpassung okay sind, wie das alles ist, dann sind wir eher gesund. Und wenn diese Anpassungsvorgänge, aus welchem Grund auch immer, das Außen zu stark, ich zu falsch oder zu unkorrekt, und ich das wahrnehme, dann finde ich das eben als Schmerz oder dann stagnativ, dann als Krankheit dann wieder. Genau. Also es ist quasi die wahrgenommene das wahrgenommene Anpassungsniveau.
Ja, und was aber, glaube ich, was ein Denkfehler sein kann, ist, dass man sagt, oh, jetzt habe ich die richtigen Verhältnisse gefunden. Die richtige Wärme, der richtige Druck, die richtige Temperatur, alles Mögliche. Und das stelle ich mir jetzt alles so ein und dann werde ich wahrscheinlich immer so gesund bleiben. Und da liegt der Denkfehler, weil es ist eben nicht das richtige Setting, damit ich dann darin immer gesund bin, sondern es bleibt, was wir gerade gesagt haben, die permanente, richtige, ständige Transformationsgeschwindigkeit, Maßhaftigkeit und so weiter. Wir haben früher, Felix, ich glaube, da haben wir schon mal ganz früher drüber gesprochen, wir beide, wo wir gesagt haben, wenn man zum Beispiel sich in ein Zimmer einschließen würde und sagen würde, oh, ich habe jetzt die perfekte Luft drin und ich stelle die perfekte Temperatur ein, dann bleibe ich wahrscheinlich gesund, weil ja, ne, passiert mir ja nichts. In Wirklichkeit würde man dadurch dann krank werden, weil irgendwann ist dann diese Wärme zu kalt wieder und alles würde sich stagnativ verhalten und ich würde dann auch da krank werden, weil mir dieses Stimuli fehlt. Deswegen ist es ja übrigens auch so, dass Leute manchmal, wenn sie den ganzen Tag schon drinnen waren, irgendwann sind sie fröstlich und dann gehen sie raus und draußen ist viel kälter, dann rennen sie ein bisschen draußen rum, kommen wieder rein und sagen, oh, jetzt ist mir aber warm. Das ist ja nichts anderes als das, so ein ganz einfaches Ding.
Ja, weil man einfach merkt, wir können keinen statischen, gleichbleibenden Zustand erzeugen. Das macht bei uns nicht Sinn und im Außen macht das auch keinen Sinn. Selbst wenn ich in diesem Zimmer sitze, irgendwann ist die Luft verbraucht. Irgendwann, je nachdem, was für eine Temperatur dort ist, fließe ich ja trotzdem. Es wird ja niemals 38 Grad in dieser, okay, das könnte eine Sauna sein, ne? Aber wenn
es ein normales Zimmer ist. Ja, also selbst wenn ich das so einstellen würde, selbst wenn ich dir immer wieder neue Luft durch einen Schlauch reinbringen würde, würdest du trotzdem krank werden, weil wenn diese Luft nicht wirklich die Wirklichkeit abbilden würde und damit dich zu einer Anpassung zwingen würde, ne? Also wenn ich die also immer reinigen würde und sagen würde, nein, wir haben das doch reinigt, du brauchst genau diese Anteile von Luft, ne? Weil die ist für dich gut, dann würde die Stagnation darin dich krank machen. Also du musst fähig sein. Lebendigkeit ist halt nicht Statik, sondern Anpassung.
So witzig, dass man, wenn man das machen würde, dann müsste man sich auch mit dem Thema Licht auseinandersetzen und dann müsste man ja dann rausfinden, okay, gleichbleibend Licht macht ja gar keinen Sinn, sondern wir brauchen ja das Licht, was dann auch irgendwann auch weg ist, dunkel. Also man würde ja quasi eine künstliche äußere Wandelbarkeit, Austausch, Erneuerung konstruieren müssen und dann macht das ganze Sinn von Labor am Ende auch wieder gar keinen Sinn, weil man ja krampfhaft versucht, etwas zu erzeugen, was eigentlich die ganze Zeit schon so da ist.
Genau, das ist lustig, ne? Das ist eigentlich ein guter Witz, ja. Aber ich glaube, wir Menschen trotzdem ist, und das ist auch okay, ne? Wir trotzdem suchen ja nach Sicherheit trotzdem, ne? Das ist ja auch okay auf einer Ebene. Wir suchen nach Sicherheit und nach Stabilität. Und deswegen neigen wir aber dazu, dass wir diese Sicherheit in der Statik suchen. Dass wir denken, wenn ich jetzt gefunden habe, das esse ich immer, das ziehe ich immer an, ich mache immer die Übung, ich mache immer das. Also ich mache immer das Gleiche, weil das ist gut. Das sind alles gute Dinge. Mhm. Wir verstehen nicht, dass es gibt nicht gute Dinge objektiv für sich selbst, sondern ob es gut ist, hängt von der Beziehungsqualität ab. Mhm. Wenn wir das verstanden haben, dass wir die Dinge nicht objektiv definieren dürfen und sagen, das ist eine gute Nahrung. Wir haben das auch mit dem Ernährungspodcast schon mal gemacht. Ich kann ja auch nicht sagen, eine Banane ist immer gesund. Ne, dann objektiviere ich das. Dann mache ich aus der Banane Gesundheit. In Wirklichkeit ist es ja die Beziehung, eine mögliche Beziehung, die dann, wo wir sagen können, oh, das ist eine gesunde Beziehung. Und die hat natürlich für einen bestimmten Menschen in einer bestimmten Klimaregion eine andere Beziehungsqualität als in der anderen. Und dadurch ist diese Frage, ob es gesund ist, ist halt relativ.
Weil das wäre dann ja das absolute Power-Up. Also das heißt, egal wie es mir geht, wenn mir kotzübel ist, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich Beziehungs-Liebeskummer habe, keine Ahnung was, dann hilft mir immer die Banane.
Genau. Ja, genau.
Ja, genau. Es macht immer alles besser.
Ja, und das geht halt nicht, weil es eben nicht das objektive Ding ist, sondern es ist die Beziehungsqualität und es kommt dran, welche wir brauchen. Also wir müssen, glaube ich, wegkommen zu denken, dass man sagt, bestimmte Dinge sind immer gut oder nicht. Und dass es aber teilweise in der Praxis aber auch so ist, dass bestimmte Dinge tatsächlich oft gut sind, hat aber nichts mit den Dingen selbst zu tun, sondern mit der Stabilität der Bedingungen, die tatsächlich sehr stabile Beziehungen ermöglichen, sodass wir dann den Anschein haben, dass es die Objekte sind, die gut sind. Aber in Wirklichkeit sind es die relativ stabilen Beziehungen, die immer gut sind. Deswegen haben wir dieses, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich würde jetzt in einer Region wohnen, wo Äpfel wachsen. Und da wohne ich mein ganzes Leben. Dann bekomme ich den Eindruck, dass mein Apfel, der da wächst, gut für mich ist. Der ist auch gut. Aber der ist nicht gut, nur weil er ein Apfel ist. Und wenn ich das denken würde und dann ziehe ich irgendwann weg nach 40 Jahren und dann habe ich mir eins gemerkt, also Apfel war immer für mich gut und ich ziehe aber jetzt an Nordpol und esse dann meine Äpfel, weil ich ja weiß, die waren immer für mich gut, dann werde ich plötzlich krank, weil die Äpfel für mich viel zu kalt sind. Also mit anderen Worten, es war nie der Apfel, nicht objektiv. Es war, weil die Bedingungen so stabil waren, unter denen ich gelebt habe, wo dieser Apfelbaum wächst, waren die Bedingungen so stabil. Und das hat stabile Beziehungen gemacht zwischen mir zur Umgebung über den Apfel. Und das erscheint dann, dass der Apfel gut für mich immer stabil ist. Aber er ist stabil gut durch die stabilen Beziehungen.
Also es ist quasi ein stabiler Faktor für meine gesunde Anpassung an die Umgebung.
Genau.
Ich den Apfel, ich sag mal ganz doof, immer im Herbst, jedes Jahr im Herbst, das ist ja absolut, ne? Jeden Herbst esse ich diese Äpfel und zwar viele. Und das hat mir immer gut getan, solange ich da eben gelebt habe, weil es eben ein Verstärker für Anpassung ist in dieser Zeit.
Richtig. Und es ist eben nicht das Objekt des Apfels, sondern es ist die Stabilität der Beziehung, die du gehalten hast, weil du da so stabil gewohnt hast. Und dadurch ist der Apfel für dich, hast du gerade gesagt, die Brücke, ne, die Schnittstelle, der Zugang zu der Beziehung, genau. Und weil wir das aber verwechseln, halten wir nachher praktisch dann aber Objekte für gesund oder nicht gesund und wir vergessen, dass es eigentlich die Beziehung ist, die dieses Phänomen in dem Moment aber ausdrückt eigentlich nur. Ne?
Wenn ich das weiterspinne, dann ist ja quasi Ausdruck von, wenn ich denke, an apple a day keeps the doctor away und so weiter, dann ist es ja nicht der Apfel, sondern das Erkennen der richtigen Brücke, Beziehungsqualität, Anpassungsmöglichkeit in dem Moment zwischen mir und meiner Umgebung.
Ja, würde ich auch so sagen. Und das Coole ist ja auch, wenn dieser Apfel jetzt wirklich auf deinem wirklichen Baum gewachsen ist, dann ist es ja auch nicht der statische, objektive Apfel, sondern der ist ja abgedatet sozusagen, jedes Jahr anders, weil der sich ja auch wieder mit der Umwelt in Beziehung setzt. Und damit ist meine Beziehungszugang durch diesen neuen Apfel, der immer ein anderer ist, auch immer wieder perfekt richtig zu der neuen Bedingungssituation. Das ist ja das Coole, indem wir echte Repräsentationsnahrungsmittel der Umwelt essen, ne? Und nicht sozusagen statische, künstliche irgendwie.
Das müsste dann ja mit Atmung höchstwahrscheinlich genauso sein. Das Atmen könnten wir als objektivierbare Technik reinnehmen, aber auch jeder Atemzug ist ja ein Stück weit anders. Das heißt, faktisch ist die Luft anders, die Temperatur anders, mein Aktivitätsniveau ist anders, meine Bedürfnishaftigkeit ist anders. Das heißt, Atmung an sich könnten wir objektivieren, aber wenn wir genau hinschauen, ist jeder Atemzug eigentlich im besten Falle anders, weil er anders sein muss, damit eine lebendige Brücke entsteht.
Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich würde deine Atemluft jetzt objektivieren und rausfiltern, da gehört jetzt Sauerstoff rein, so viel Prozent Stickstoff und alles Mögliche, was da so drin ist, und würde dir jetzt sozusagen das herstellen im Labor, steck dich jetzt in so einen Raum rein und da ziehen wir beide ein und sagen, jetzt haben wir einen riesen Container von solcher Luft und die hält uns die nächsten 50 Jahre und das ist dann so, diese Anteile Luft brauchen wir und dann leben wir da drin. In Wirklichkeit würden wir dann eben irgendwann krank werden, weil wir stagnieren würden in unserer Entwicklung. Ne, einfach dadurch, nicht weil wir sozusagen das immer bedienen, sondern weil wir stagnieren würden, weil wir nicht stimuliert werden würden in einer bestimmten Weiterentwicklung und wir würden dadurch krank werden. Also wir müssten eigentlich immer neue Dinge in die Luft einschmuggeln aus der Wirklichkeit der Umgebung, um weiter gesund sein zu können. Und wenn wir jetzt sagen können, naja gut, aber ihr seid ja in dem Raum, da gibt es ja keine Veränderung, die ist ja statisch, dann sind wir trotzdem nicht gesund, weil diese Statik im Grunde dann ja genau das, was Lebendigkeit ist, nämlich Transformation, damit ersticken würde. Mhm. Das ist ja eigentlich der Witz dabei.
Ich habe dir neulich, wann war denn das? Irgendwie Vergangenheit. Da habe ich den Spruch gehört, wenn du gegen Veränderung bist, dann stellst du dich gegen das Leben.
Ja.
Ist so ein bisschen, also, und damit kann man ja dann auch, die Ursprungsfrage war ja, jetzt habe ich aber schon die beste Strategie für Ernährung, die beste Strategie für Bewegung und so weiter gefunden und trotzdem werde ich dann ja krank.
Genau.
Das ist ja diese Ausgangssage und das, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass die objektivierbar, also die Möglichkeit, es uns einfach zu machen, diese Sehnsucht nach Stabilität, nach Sicherheit, wenn wir das zu stark sehen, dann ist das an sich schon wieder eine Blockade.
Ja. Ja, ja. Und deswegen haben wir ja, wenn wir jetzt das, wir haben gesagt, wir wollen das, müssen das von zwei Seiten so ein bisschen aufzäumen hier. Und dieser eine Punkt ist halt dieses Verständnis, dass Gesundheit gar nicht geht ohne Krankheit. Das ist erstmal wichtig. Und natürlich wollen wir das Maß der Krankheit klein halten und es nur als Stimuli, als Wahrnehmung für Veränderung wahrnehmen und nicht in der Stagnation der Krankheit sitzen. Ne? Also deswegen sagen wir chinesisch, die Krankheit, die wir jetzt wirklich als Krankheit wahrnehmen, ist eine Manifestation einer Anpassungsstagnation. Das ist die eine Denkvoraussetzung. Die andere Denkvoraussetzung ist ja, wenn man sowas sagt, ne, ich mache jetzt schon alles, ich esse das Richtige, ich mache den richtigen Sport und so und trotzdem bin ich krank. Da gibt es noch eine zweite Denkebene, nämlich, dass man denken könnte, dass diese Gesundheit selber, haben wir ja schon gesagt, ist nicht ohne Krankheit, aber man muss es noch mehr verstehen, auch selber nicht objektivierbar ist. Das heißt, es gibt keinen gesunden Zustand, den ich an einer Statik messen könnte, sondern Gesundheit ist halt immer nur dynamisch. Und weil wir aber gerne maschinell denken über uns selbst, also uns für Maschinen halten so ein bisschen, neigen wir dazu zu denken, okay, wenn ich also krank bin, dann muss ich ja nur das Kranke reparieren und dann bleibt das Gesunde zurück. Wenn ich aber Krankheit verstehe als Stagnation einer Anpassungsrichtung, dann ist ja das Wegmachen der Manifestation zwar oft sinnvoll und hilfreich, aber löst ja eigentlich nicht das Stagnationsproblem. Mhm. Oder? Mhm. Und ich habe heute einen Frosch im Hals die ganze Zeit. Ich muss mich mal entfroschen.
Ja, Entschuldigung. Ja, das hilft mir bei so einer. Wir hatten ja auch im Vorhinein noch über eine zweite Frage gesprochen, die so ein bisschen angrenzt oder andockt an die erste Frage. Und zwar, wenn man sich jetzt mit allen möglichen Heilverfahren, die einem zur Verfügung stehen, beschäftigt, also das heißt, man bewegt sich gut, man macht das so ein bisschen mit diesem Anpassungs- und Geduldsinn und so weiter, und dann hat man aber eine Stagnation. Sei es so Rückenschmerzen, sei es irgendwie, ich hatte mit meinem Auge jetzt ein bisschen was zu tun und so, ne? Mhm. Dann kommt da ja so ein bisschen dieser, okay, da nimmt man jetzt vielleicht Kräuter, man macht eine Massage, man macht dies, man macht das und trotzdem dauert das so lange. Und ja, da finde ich das, was du gerade sagst, irgendwie, also nicht, dass das theoretisch klar ist, aber es muss ja irgendwie auf eine fühlbare Ebene kommen auch so, ne? Mhm. Das hat mir gerade nochmal geholfen, dass du gerade gesagt hast, dass wenn ich ein Problem habe und diese Krankheit wegnehme, dann bleibt Gesundheit übrig. Also dieses Bild hat mir gerade sehr gut geholfen, weil Gesundheit ist ja quasi, wenn ich wenn ich das nochmal für mich versuche, gerade so, Gesundheit ist, also Gesundheit gleich und dann Wechselwirkung Gesundheit, Krankheit. Und somit ist das eben nicht denkbar, oh, ich muss da dieses Problem wegmachen, dann bleibt das am Ende nur übrig. Nee, ich muss Gesundheit als Ganzes immer wieder neu schaffen.
Ja, und vielleicht neu schaffen,
und vielleicht ist dieses Problem, was man hat, ne? Also ob das nun Knieprobleme sind, die ewig da sind, obwohl man ja vielleicht Kung Fu und Qigong macht, vielleicht sind Rückenschmerzen, vielleicht sind Hüftprobleme, vielleicht ist die fehlende Dehnbarkeit, die man ja unbedingt ausgleichen möchte oder so. Vielleicht ist das aber ein notwendiger Faktor, um die eigene Gesundheit und die Gesundheitsrichtung besser zu verstehen.
Ja, das hast du schön gesagt, finde ich. Das ist ja so ein Ding. Ich habe immer so Beratungsszenarien, ne, habe ich das oft erlebt. Und das, ich verstehe das auch, ne? Also warum das so ist. Also ich kann das mitempfinden, ne? Dass sich Menschen, die eine Krankheit haben und darunter leiden, natürlich wünschen, die loszuwerden, ganz logisch, und sich auch wünschen, wieder vor der Krankheit zu sein. Also ich habe das oft wörtlich gehört, dass Leute gesagt haben, ach, ich möchte einfach wieder, dass es so ist, wie bevor ich krank wurde. Und da habe ich an der Stelle, versuche ich dann immer zu sagen, sowas wie, naja, wenn Sie Ihre Krankheit, wenn wir verstehen, dass die Krankheit Ausdruck ist von Bedingungen, die existieren, und dass diese Prozesse und diese Wechselwirkung mit diesen Bedingungen sind sozusagen, und Sie würden jetzt einfach von einer kleinen Fee gezaubert werden und sind wieder vor der Krankheit, dann sind ja die Bedingungen nicht verändert worden, sondern nur der Zeitkausalitätspunkt ist wieder da. Das würde eigentlich bedeuten, weil Sie die Bedingungen ja nicht verändert haben, würden Sie automatisch wieder in die Krankheit laufen. Also ist kein guter Wunsch. Wir müssen uns also, und das hast du gerade so schön gesagt, wir müssen eine neue Gesundheit schaffen. Aber tendenziell versuchen Leute, die gesund werden wollen, immer wieder den Altzustand herzustellen. Aber wir müssen einen Neuzustand fokussieren, weil, nochmal, wenn wir die Bedingungen, unter denen diese Wechselwirkung und Stagnation ja existieren, nicht mitverändern, bleiben wir ja in der Krankheit sowieso. Egal, ob wir die Symptome wegkratzen oder nicht oder so, ne? Und deswegen, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt einfach eine Hautrötung, ne? Eine rote Hautrötung irgendwie. Und die ist aber, weil ich mich an meinem Schuppenzaun gescheuert habe, aus Versehen, weil ich zu eng dann langgelaufen bin. Dann bin ich, weil ich ja nur einmal langgelaufen bin, ist danach die Bedingung schon wieder okay. Also ich bin ja nicht mehr an dem Schuppen. Das heißt, dann darf es einfach heilen und dann ist auch gut. Also die Bedingungen sind okay. Wenn aber die rote Hauterkrankung nicht ist, weil ich mich kurzfristig an einer falschen Bedingung Schuppen gekratzt habe, sondern weil ich innere, ich sag jetzt mal ein einfaches Beispiel, weil ich innerlich ganz dolle Ärger runterschlucke und ganz dolle Kraft irgendwie wegdrücke mir, weil ich irgendwie was mir nicht erlaube oder irgendwie was, keine Ahnung, frustel für Ewigkeiten und dann sich diese Kraft einen anderen Weg sucht und sich durch eine Hautentzündung ventiliert, dann nutzt es nichts zu sagen, ich mache mir eine Creme rauf und dann ist es dadurch nicht weg, sondern der Prozess bleibt. Und es könnte sogar sein, weil ich so effektiv das durch die tolle Creme da verhindere, dass es sich da ventilieren kann, dass ich dann einen anderen Ventil suchen muss und dann dampft es mir nachher aus den Ohren. Also, ne, du weißt, was ich meine. Naja, aber verstehst du, das ist der Punkt. Und das müssen wir unterscheiden können. Deswegen gibt es Situationen, wo tatsächlich die Bedingungen schon reguliert sind. Ja, ich bin nicht mehr an dem Schuppen. Aber in vielen chronischen Situationen sind die Bedingungen aber nicht anders. Sind sie noch, wie sie sind.
Ja. Ich glaube, also gerade, es sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Wenn ich schon ewig mit einer Sache rumlaufe, also angenommen, ich habe eine Krankheit, ein Problem seit meiner Kindheit. Das ist ja das eine. Und das andere ist, ich habe dieses Gefühl von perfekter Gesundheit für mich schon mal erlebt. Und da möchte ich gerne immer bleiben, gedanklich, am liebsten, so ein kleiner Wunsch. Ewig jung, ewig fit, ewig vital, eine Nacht durchmachen können und danach nochmal irgendwas machen, irgendwie. Ich glaube, für das Zweite, es fällt mir ganz auf, korrigiere mich mal bitte, wäre die, in Anführungsstrichen, einfachste Variante für gesunden Perspektivwechsel, nicht in die alte Gesundheit zurück, sondern die neue Gesundheit, von der ich nicht genau weiß, wie die aussieht, dass ich der einen Platz einräume.
Ja, das ist gut. Das ist ja das Ungewisse, ne? Deswegen, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum wir zu diesen stabilen Sachen immer gehen, weil wir die Vertraute haben, ne? Und dieses Ungewisse, wie du sagst, ich weiß noch gar nicht, wie diese neue Gesundheit aussieht. das dann sozusagen zu verantworten, das muss ich auch selber verantworten und selber halten können, das ist schwer. Und weil wir, wenn wir jünger sind, wird unsere Gesundheit ja mehr von außen gehalten durch Eltern und solche Sachen. Und je älter wir werden, müssen wir eigentlich unsere Gesundheit mehr selber verantworten. Und das fällt uns schwer. Das ist was vielleicht, was wir nicht so gut viel lernen, aber das müssen wir machen. Und das ist genau, was du sagst. Es ist ein unbekanntes Land. Ne? Wir müssen neue Bedingungen regulieren. Und das ist aber automatisch dann individueller. Deswegen hat mein alter Lehrer immer gesagt früher, je älter wir werden, umso weniger dürfen wir uns nach den Regeln der anderen verhalten, sondern wir müssen eigene Regeln aufstellen, die wir dann aber in sinnvolle Beziehung zu den Regeln der anderen bringen. Mhm. Und da steckt aber drin, dass wir halt uns immer mehr kennen müssen, wenn wir älter werden, immer mehr auf uns eingehen können müssen. Und das bringt aber mit sich, dass wir das mehr alleine verantworten müssen. Und das ist anstrengend. Mhm. Und wenn wir das nicht, und das müssen wir auch nicht ganz alleine machen. Ideal ist ja, deswegen machen wir das ja auch, was wir machen, Felix, ja, dass wir auch eine Gruppe bilden, dass wir uns austauschen, ne, dass wir das auch in, sagen wir mal, dass wir auch wieder sozusagen eine Gruppe schaffen, wo wir uns auch miteinander, sagen wir, stützen können und uns auch austauschen können. Aber trotzdem müssen wir es auch in der Gruppe dann alleine verantworten. Und das, dieses Verantworten können, dazu müssen wir uns unterstützen, finde ich. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, diese Verantwortung halten und etablieren zu können.
Es ist ein bisschen so mit der Gruppe wie mit dem Apfel, weil der Apfel hat ja auch gelernt, sich auf seine Art und Weise, so gut es geht, an die Bedingungen anzupassen mit den Ressourcen, die er regional, saisonal eben da hat. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen habe, Freunde, Gruppe, was auch immer, dann nutze ich die ja genauso wie den Apfel. Also ich sie aufesse. Ne?
Nee, ich weiß schon. Als Beziehungs... Na klar. Deswegen reden wir immer so, dass Sozialhygiene so wichtig ist. Mhm. Ne? Weil wir natürlich... Und das ist okay. Wir sind immer Individuum und immer Gruppe gleichzeitig. Und wenn ich aber sozusagen, wenn die Gruppe eine bestimmte Philosophie trägt, werde ich auch mitgeprägt von der Gruppe. Und wenn ich mir bewusster meine Gruppen suche, in Annahme meiner Selbstposition und authentischer selber bin, werden auch meine Gruppenbeziehungen authentischer. Und dann kann eine Gruppe auch mich besser tragen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Also Sozialhygiene ist was ganz Entscheidendes.
Und gerade wir erleben ja gerade, dass sich so viel an Information und an äußerer Bedingungshaftigkeit ganz schön viel ändert. Und da ist, glaube ich, total klar, wenn ich da in meinem kleinen Labor denken, ich mache immer meine gleichen Bewegungen, ich mache immer meine gleiche Ernährung, ich mache immer meine gleichen Atemübungen, dass das natürlich dann nicht situationsadäquat immer ist. Und okay, damit sind wir ja quasi nicht beziehungsrichtig zu dem, was faktisch dann alles so da ist. Und damit erzeugen wir zwangsläufig dann irgendwelche neuen Krankheitskausalitäten. Und je länger ich das mache, desto mehr wird es dann quasi eine wirkliche Stagnation.
Ja. Und dann, um nochmal zu dieser Grundfrage zurückzukommen, es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir noch erwähnen müssen. Und zwar, wenn wir sagen Gesundheit, Krankheit, so, ne? Und wir haben ja schon gesagt, dass aus unserer Sicht heraus Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheit ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Und da können wir nochmal kurz einflechten, dass diese Krankheit daran ist auch der Schlüssel zu der, und das hast du vorhin gesagt, dieser neuen Gesundheit. Die Krankheit ist der Schlüssel zu der neuen Gesundheit. Mhm. Die ist aber nicht zwangsläufig dann in der Konsequenz die reine Abwesenheit des Erkrankten wieder. Ja, sondern es ist eine neue Konstellation, eine neue Konstitution unter Umständen sogar mit einer neuen Beziehungsmöglichkeit zur Umwelt. Und ich komme darauf nochmal zurück, aber weil wir in unserer westlichen Kultur Mensch mehr objektiv beschreiben, also mehr analytisch-kausal, also auch mehr physiologisch-anatomisch, suchen wir natürlich bei einer Krankheit eine Abweichung vom strukturellen, modernsten Modell. Und dann, deswegen liegt die Krankheit eher, dass man sagt, guck mal, hier weichst du ab. Hormon oder Zelle oder irgendwas oder eine Säure oder ein Vitamin. Also strukturelle Abweichungen. Und dadurch ist man natürlich doch, kommt man schnell, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt diese Struktur wieder dem Modell angleiche, also was wegnehme, was nicht hingehört und was dazufüge, was da nicht ist, habe ich wieder diese strukturelle, objektive Korrektheit und dann solltest du auch gesund sein. Wenn das aber nur so wäre, dann würde es nicht endlos viele Menschen geben, die praktisch, faktisch strukturell gesund sind, aber sich nicht wohlfühlen. Und da gibt's, gleichzeitig gibt's aber Menschen, die sind nicht strukturell perfekt und fühlen sich aber wohl. Und das macht jetzt mal diese andere Seite auf, die wir besprechen müssen, dass ich kann Gesundheit nicht nur anhand der Struktur beschreiben, haben wir ja schon betont, am Ende ist es ja eine Beziehungsgeschichte. Und deswegen ist also in der chinesischen Kultur, in der klassischen chinesischen Kultur, hat man ja keine anatomische Alleinsicht auf den Menschen, sondern versteht die Anatomie ja mehr als Manifestation von Beziehungskonstellationen. Man versteht am Ende Gesundheit mehr als Wahrnehmung. Also, Felix, wie fühlst du dich? Fühlst du dich gut? Dann kannst du sagen ja oder nein. Und der Punkt ist jetzt, natürlich ist es gut, dass wir Methoden entwickelt haben, wo wir auch die Struktur beurteilen können, aber das darf sich nicht komplett lösen von der eigenverantwortlichen Wahrnehmung. Das heißt, wenn du jetzt chronisch, sagen wir mal jetzt, hast du vielleicht irgendwo an dir eine Stelle, wo dir irgendwas irgendwie nicht so perfekt erscheint, dann kannst du dich trotzdem damit wohlfühlen, wenn du es annehmen kannst und eine Beziehung setzen kannst und könntest dann faktisch nach der Definition gesund sein, obwohl du dann nach der analytischen Definition immer chronisch krank bist. Das heißt, es ist so eine Sache. Ja? Und deswegen unterscheidet sich das Verständnis von Heilung übrigens auch ganz stark chinesisch und westlich, weil chinesisch, westlich ist man eher geheilt, wenn man dieser Struktur wieder passig ist. Chinesisch ist man aber geheilt, wenn der Patient eigentlich sagt, ich bin zufrieden. Und es könnte sogar sein, dass er ganz schlimm krank ist und morgen stirbt. Aber wenn er zufrieden ist, ist er chinesisch geheilt und es gibt keinen Therapiezwang in dem Moment. Also es ist eine ganz schwierige Kiste, das weiß ich. Und das ist kulturell sehr durchwachsen und komplex. Aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, weil das zu dem Thema wichtig ist.
Aber ja, also du sagst, dass es so schwer ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele so sehen. Aber wenn ich das jetzt höre, so als dir gegenüber, auch wenn ich einen Bildschirm nur angucke, denke ich mir so, das klingt so gut. Das klingt so gut, weil das bringt mich in die Position, ich kann beeinflussen, wie es mir geht. Mhm. So, und wir machen das bei unseren Trainingslagern immer so, dass wir morgens fragen, okay, wie geht's 1 bis 10? Einfach um so einen schnellen Blick, ne, weil wir auch eine Verantwortung für die Gruppe haben und so und dann so ein bisschen wissen müssen, wie haben die geschlafen, wie geht's ihnen so.
Ja.
Und das geht ja auch in die Richtung, wenn die dann eben so sagen, mir geht's gerade 6, ne, das ist dann wirklich ein Wort. Also man sagt, mir geht's 6, mir geht's 8, mir geht's 10. So, und dann ist es ja ein wirklicher Ausdruck von der gesamten, von der gefühlten Gesamtheit. Und das ist dann ja quasi, wie gesund, wie gut, wie fühle ich mich gerade? Und das finde ich eine sehr schöne Darstellung, weil das dann niemand von denen, wenn ich die fragen würde, bist du denn krank? Würden sie sagen, nein. Aber wenn wir fragen, wie geht's dir, dann sagen die 6. Warum?
Ja, genau.
Hab nicht gut geschlafen, da war das, da war das, da war das. Mhm. Und an dieser 6 merken wir aber dann jeden Tag, dass es wichtig, damit zu arbeiten.
Mhm. Ja. Dass Dr. Chao, ne, also eine von meinen Lehrerinnen, die hat ja, hab ich das, haben wir doch schon mal erwähnt hier, glaube ich, im Podcast sogar, die hat ja Patienten immer gefragt, wenn die kamen, was hast du gestern Schönes gemacht? Das war immer so eine Frage und die haben mal gefragt, was machst du heute schon? Was hast du heute Schönes vor? Und da waren die oft überfordert mit. Aber eine andere Frage, die wir auch schon mal erwähnt haben, glaube ich, hier. Sie hat immer, wenn Menschen mit chronischen Krankheiten kamen, die hatten ja oft sehr, sehr chronische, schwierige Fälle, die bei ihr aufschlugen dort, hat sie immer gefragt als erstes, okay, warum bist du hier? Und haben gesagt, ja, ich habe die und die chronische Krankheit. Und dann hat sie gefragt, okay, was willst du denn machen mit mehr Gesundheit? Mhm. Und dann waren die alle, ne? Also, das war sie, wie gesagt, die wollten halt alle zurück zu diesem Gesundheitszustand. Und sie hat halt gesagt, was willst du denn machen mit mehr Gesundheit, als du jetzt hast? Und das war, fand ich doppelt gut, weil einerseits, die Patienten haben sich ja als krank empfunden, als komplett krank, keine Gesundheit. Und Dr. Chao hat sofort gesagt, nee, Moment, mehr Gesundheit, das impliziert ja, du hast auch jetzt Gesundheit. Mhm. Also die hat praktisch rausgearbeitet, zum einen bei den Leuten immer, auch wenn ihr chronisch krank seid, was hast du jetzt an Gesundheit und wie setzt du die ein? Mhm. Und die meisten Menschen, wirklich, ich habe es ja erlebt, ich war ja da oft genug, die haben dann immer gesagt, nee, jetzt habe ich gar keine Wünsche. Ich will erstmal gesund werden und dann gehe ich wieder ins Kino und dann mache ich das. Und da hat sie immer gesagt, nein, du musst es jetzt machen in dem Maße, wie es geht. Nur dann kultivierst du auch die Gesundheit. Also erster Punkt ist, was machst du jetzt mit deiner Gesundheit, mit den Anteilen, die du hast? Und wenn du mehr haben willst, also was ja nicht quantitativ geht, ne, aber was würdest du damit machen? Also mit mehr Vitalität oder mehr irgendwas oder mehr Wachheit oder irgendwas, ne? Aber natürlich kann ich nicht gesund sein und sagen, ich will mehr Gesundheit. Das ist an sich Quatsch, ne? Aber.
Ja, du hast ja auch gerne gesagt, Gesundheit wofür? Und das kannst du, dieses Wofür fragst du ja auch in anderen Sachen. Und das habe ich mir wirklich doll gemerkt, weil das total sinnvoll ist, weil Gesundheit kommt ja nicht von allein, sondern es ist Teil des Prozesses. Genauso wie der Muskel. Also wozu brauche ich denn mehr Muskeln? Ich mache jetzt irgendwie Übungen oder so, weil ich das Ziel habe, ich möchte gerne irgendwie mehr Klimmzüge zu schaffen oder irgendwie sowas. Aber solange ich keine Klimmzüge mache wirklich, wachsen auch nicht die Muskeln. Das heißt, ich brauche ja quasi diese Vision, diese persönliche Herausforderung im Leben oder diesen Wunsch, etwas zu tun. Und dann kommt in dem richtigen Maße dazu, richtig nicht aus Sicht von, ich möchte das so und so, sondern wie es eben dann wirklich passt, dann auch die Vitalität dafür.
Ja, es muss so eine, also ich sage ja gerne dazu, so ein Interesse. Ne? Ich frage immer Klienten, was haben sie für Interessen? Also was haben sie von der Leidenschaft? Also was interessiert sie am Leben? So, ne? Das ist so eine Frage. Was interessiert sie am Leben? Aber genau, und wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt nochmal diesen Punkt, also das ist ganz wichtig, ne? dass wir verstehen, dass Gesundheit nicht nur erklärbar ist anhand von einer strukturellen Gegebenheit, sondern es ist am Ende ist es eine Beziehungsqualität. Ne? Mhm. Und ich will jetzt gar keine anderen Zitate noch machen, aber ich habe so viele Menschen getroffen, die irgendwelche Krankheiten hatten und dann aber glücklich waren und wo die dann gefragt wurden, wie kannst du denn glücklich sein mit der Krankheit, wo die dann geantwortet haben, naja, ich konzentriere mich auf das, was ich kann und nicht das, was ich nicht kann. Mhm. Ja, das ist also einer der großen Geheimnisse. Ne? Und das Verrückte ist ja, du, Felix, hast zwei Arme, zwei Beine und du heulst mir ja auch die ganze Nacht die Ohren voll, dass du schlecht fliegen kannst, wie die Raben auf deiner Antenne, weil du dich mit denen nicht in Beziehung setzt. Also du leidest nicht, dass du nicht fliegen kannst. Mhm. Aber wenn du dich vergleichst mit anderen Menschen und jetzt könntest du nicht gut laufen, dann würdest du daran leiden natürlich, weil wir unsere Gesellschaft auch so etabliert ist, dass damit ich gut in Beziehung gehen kann, muss ich laufen können so ein bisschen. Und deswegen muss jemand, der nicht gut laufen kann, ist natürlich dann durch die Art, wie die Gesellschaft aufgestellt ist, ist dadurch schwieriger beziehungsfähig. Und deswegen versuchen wir als Gesellschaft, diese Beziehungsfähigkeit zu erleichtern. Aber es ist das eine ist von der Seite, das andere ist aber, was hat derjenige, weil er dann nicht laufen kann, was kann er dann dadurch mehr, was kann er oder anders und was kann er dann davon auch als Beziehungsangebot formulieren? Also nicht nur, was kann die Gesellschaft mir, wo kann die mich abholen und es mir leichter machen, sondern was kann ich auch der Gesellschaft anbieten? Und wir brauchen jetzt gar nicht Stephen Hawkins auspacken, so, ne? Aber was sind für Angebote da, ne? Aus meiner Perspektive? Und ich glaube, dieser Spruch, dieser uralte chinesische Spruch, die Krankheit anzunehmen, ist der erste Schritt, sie loszuwerden, ist ja genau das. Also indem ich die Krankheit nicht erst loswerden will, sondern erst annehme, setze ich sie in Beziehung. Dadurch löse ich die Stagnation auf und dadurch kann sich die Krankheit verbessern. Deswegen glaube ich, ist einer meiner Schlüsselfragen für mich innerlich heute immer, wenn jemand eine chronische Krankheit und das sagt, was du sagst, wenn Leute sagen, Mensch, ich esse schon richtig, ich mache die richtigen Übungen, dann muss man sich fragen, welche Beziehungsstagnation gibt es? Also wo hänge ich fest, weißt du? Also das, und das ist auch nicht, und jetzt kommt es nochmal, und der Sinn ist auch nicht, dass ich die löse, um sie dann für immer loszuwerden, und zu sagen, ah, jetzt bin ich endlich gesund und es ist alles wieder heil. Nee, ich gehe sie nur an wegen der Bewegung an sich. Und dann entdeckt dadurch sowieso die nächste Stagnation. Also es geht nicht um die alles auflösen, alles ist fein. Es geht immer nur darum, einen Schritt nach einem anderen, eine Transformation nach der nächsten. Also nicht als Lösung und jetzt ist alles gut.
Das ist quasi, wir suchen nicht das absolute Paradies,
ja.
Sondern der Weg ist quasi die Paradiesqualität im Weg zu finden.
So ist es, ja, genau. Und du kannst du halt, wenn du jetzt, du hast von deinem Auge zum Beispiel erwähnt, ne? Also, man kann jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt alle Dinge richtig und dann ist das wieder weg, sondern man kann das sagen, dieses, dass ich hier am Auge jetzt zum Beispiel eine Entzündung habe, was ist, egal. Oder ich habe zum Beispiel am Rücken, ne? Ich merke zum Beispiel manchmal am Rücken irgendwas, wo ich sage, oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich nehme das heutzutage als Stärke, dass ich sage, okay, früher hätte ich das übergehen können, diese Art von Stagnation, wo ich vielleicht irgendwas zu viel gemacht habe. Weil ich einfach durch meine jugendliche Konstitution das einfach wegdrücken konnte. Und heute merke das aber besser und das ist gut für mich, dadurch mache ich nicht dieselben Fehler wie früher. Mhm. Ja, aber ich muss natürlich schauen, natürlich gibt es auch Erkrankungen, die furchtbar nervig sind und schmerzhaft und so. Und das ist ungleich schwieriger natürlich damit umzugehen. Aber das Prinzip bleibt dasselbe natürlich, dass man gucken muss, wie kann ich das in Beziehung setzen, wo ich gerade stehe und damit zu eine Transformation zu machen und dem Moment das abgewinnen, was an Vitalität und Lebensqualität da ist. Und indem ich das annehme, nur dadurch kann es sich verändern, vermehren und entwickeln.
Weißt du, was ich in Schulprojekten oder bei Selbstverteidigungskursen gerne sage? Also es ist egal, wo, mit Erwachsenen, ich war neulich gerade ein paar Unternehmen und ich mache überall den gleichen Spruch. Einfach, weil die natürlich bei Selbstverteidigung fragen, aber was ist, wenn der andere größer, stärker und erfahrener ist? So, ne? Das ist so das Ding. Dann sage ich, ja, dann erstens müssen wir dann entsprechend auch trainieren dafür, aber eine wichtige Sache, die können wir jetzt alle sofort lernen, und zwar das Problem ist Teil der Lösung. So, und dann machen wir mal so eine Schiebeübung, so ein Spiel, so ein kleines Spiel. Und dann, wenn ich sage, okay, wenn jemand doll zieht oder doll schiebt und ich jetzt dagegen arbeite, dann werde ich gegen einen größeren, stärkeren, erfahreneren dann wenig Chancen haben, bis gar keine Chancen. Ja, wenn ich versuche, sein Spiel zu spielen. Aber wenn er jetzt schiebt und ich erkenne, was er macht, und dann ist das Problem, das richtige Problem erstmal zu erkennen. Das Problem zu erkennen heißt, die Lösung zu finden. Das Problem ist Teil der Lösung. Das heißt, im ganz Praktischen, also als ein Beispiel, da schiebt jemand und ich nehme den Schub auf und lenke ihn quasi dann zur Seite. Das ist nicht das, was ich vorhatte, aber indem ich erkenne, was er vorhat, selbst halbwegs gut stehen kann, dann kann ich ganz leicht auch größere, stärkere Leute einfach zur Seite schieben. Oder ziehen,
in diesem Fall. Oder ziehen, ja. Und das ist das Wunderbare, was ich immer am Kung-Fu eben so wunderbar finde. Dass ich in diesen, ich meine jetzt mal diese Kung-Fu-Übung, ne, so, dass das eine praktische Umgangsweise ist, genau mit diesem Konzept, worauf wir gerade mit Krankheit geredet haben, das ist genau das. Mhm. Ne, weil wir versuchen ja genau so in einer Konflikt-Zweikampfsituation den Konflikt zu lösen. Nicht indem wir den Konflikt besiegen, nicht indem wir die Krankheit besiegen, sondern indem wir regulieren. Und dazu muss ich sie annehmen. Und das hast du gerade eben so schön gesagt. Du nimmst den Schub, der kommt, erstmal an. Ja? Und aber nur, weil du ihn angenommen hast, kannst du Teil sein, die neue Bewegungsrichtung mitzubestimmen.
Mhm. Ganz genau.
Mitzubestimmen, genau. Und damit sind wir auch nicht dominanter als das andere, aber wir sind mit, wir haben einen Mitanteil.
Ja. Ja?
Und das ist bei Krankheit ähnlich, indem wir sie annehmen, haben wir Anteil daran, ich sage das extra so vorsichtig, die neue Richtung mitzugestalten. Mhm. Und das ist Kung-Fu, das ist genau das, was wir da trainieren, finde ich. Und das ist so wichtig, aber zu unterscheiden, wenn wir jetzt trainieren würden, wir trainieren, wie du gerade gesagt hast, der größte und stärkste und härteste zu sein, geht das nicht auf. Mhm. Ne, dann kommst du natürlich alleine durch diese Abgrenzung, durch das Nicht-Annehmen der Realität, kommst du automatisch in eine Stagnation. Du kannst zwar lange versuchen zu dominieren in einer gewissen Zeit, aber irgendwann hast du dadurch die größte Qualität, nämlich die Beziehungsfähigkeit, verpasst. Mhm. Wenn ich jetzt trainiere, 30 Jahre der härteste und schnellste und lauteste zu sein, verpasse ich 30 Jahre zu üben, beziehungsfähig zu sein. Das fällt mir einfach irgendwann auf die Füße, weil ich einfach irgendwann nicht mehr schaffe, diese Diskrepanz zu halten, die ja eigentlich irrational ist.
Gab es nicht diesen, also wir hauen uns heute ein paar Sprüche so oder Zitate auch so um die Ohren, ne? Na. Aber irgendwie, es gibt auch so einen Spruch, der gefällt mir wirklich gut und ich bin echt eigentlich ziemlich bescheiden, was so, so Fakten auswendig lernen ist, aber so ein paar Sprüche gehen halt irgendwie. Und zwar ist der, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. So, und das ist ja genauso, wenn mir das richtige Maß nicht genug ist, wenn wir der richtige Blick, das richtige Erkennen, das richtige Annehmen, also wenn mir diese Qualität nicht reicht, nicht genug ist halt, dann laufe ich ja dauerhaft mit einem Defizit rum und mit einem Stagnationspotenzial, also permanent. Das passt ja genauso diese 30 Jahre Hardcore-Training irgendwie dann auch zu. Mhm.
Ja, ich finde das auch richtig traurig manchmal. Das macht mich eher traurig, ne? Weil ich dann, ja, weil ich verstehe auch den Antrieb, ne, dass es eben auch Angst ist und Unsicherheit und dann macht man sowas und kompensiert und dann Das ist irgendwie, da müsste man ja aufklären manchmal. Ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte mal so ein richtig klassisches Ding. Da hatte wirklich mich einer angerufen, hatte ich so eine Online-Konsultation gemacht, das war jemand aus den USA irgendwie. Und der sage ich dann immer so, okay, wie kann ich Ihnen helfen, was ist Ihr Gesundheitsproblem? Und dann sagt er, nee, ich habe kein Gesundheitsproblem, ich bin gesund. Ich wollte nur rausfinden, welche Kräuter ich nehmen kann, um mehr gesund zu sein. Da war genau dieses Ding. Ne? Mhm. Und da habe ich die ganze Konversation bestand eigentlich nur darin zu sagen, du kannst nicht einfach mehr Gesundheit aufbauen, weil mehr Gesundheit geht nicht, weil Gesundheit ist einfach nichts weiter als optimale Transformationsanpassung. Das ist Gesundheit. Und wenn du das mehr machen würdest quantitativ, bist du ja wieder disharmonisch eigentlich. Also mehr Gesundheit ist faktisch eigentlich weniger Gesundheit. Und deswegen habe ich gesagt, was machst du denn mit deiner Gesundheit? Und dann haben wir halt am Ende rausgekriegt, dass eigentlich Ängste da waren und so. Das war ganz lustig, weil wir haben dann, die Konsultation war so in drei Phasen und er hat dann dreimal gesagt, oh ja, verstehe ich, okay. Aber pass auf, aber was ist denn jetzt mit Omega-3-Säuren? Die müssen wir doch jetzt mehr einnehmen. Weil, also er hat dann immer wieder so ein Ding, wo er so eine quantitative Lösung wollte und sagte, aber das müssen wir doch jetzt nehmen, weil wegen mehr und so, mehr ist besser. Und das war mein ganzer Song die ganze Zeit war immer nur, nein, mehr ist nicht besser. Genau das Richtige im richtigen Maß, in der richtigen Situation ist das Richtige.
Ich finde das so witzig in meinem Buch, was ich gerade lese. Das ist ein Roman. Da sagt er genau das, bloß eben nicht auf Gesundheit bezogen, sondern da wurde der Typ gerade bei so einem König eingeladen und ist in so einem Gästezimmer. Und diese Räumlichkeiten sind ihm einfach viel zu groß. Er hat sich richtig unwohl gefühlt in diesem Adel-Luxus. Und da hat er genau das Gleiche gesagt. Das ist genauso wie in diesem Raum, ist es genauso wie mit Schuhen. Nur weil ein größerer Schuh möglich ist,
ja,
heißt es nicht, dass er mir passt. Ne? Also ich suche mir doch die Schuhe raus, die mir am besten passen.
Was für ein gutes Beispiel. Ey, ist das cool. Das ist doch ein wunderbares Beispiel. Ja.
Also genau. Gesundheit muss passen. Gesundheit muss passen. Genau. Ich kann nicht einfach einen größeren Raum, einen größeren Palast. Also wie viel werden überfordert, wenn sie von jetzt auf gleich aus ihrer Wohnung, aus ihrem Haus ausziehen und einen riesen Palast hätten? Oder wenn sie einfach 5 Nummern zu große Schuhe jetzt permanent tragen müssten?
Mhm. Genau, ist ja nicht einfach, da hat man ist ein schönes Sinnbild für mehr ist nicht einfach automatisch besser. Ne? Mhm. Ja, sehr cool. Manchmal gibt es so schöne, einfache Bilder dafür. Ne?
Wollen wir nochmal die Grundfrage, also ich habe mir so ein paar Sachen nebenbei aufgeschrieben und habe für mich eigentlich total ein schönes Resümee gezogen, aber vielleicht können wir das jetzt zusammen machen. Ja, also die Frage war ja, obwohl ich doch das richtige Bewegungs- oder Training mache, Ernährung und so weiter, werde ich trotzdem immer noch mal krank. Das ist doch doof. Mhm. Plus das ganze, das andere, jetzt mache ich doch auch schon so viele richtige Sachen und warum dauert das so lange? Mhm. Und da haben wir doch eigentlich mit unserem Podcast jetzt, also ich kann immer sagen, was ich mir hier aufgeschrieben habe und das ist etwas, was ich total mitnehme. Das ist ein Satz von dir, Krankheit als Weg zur neuen Gesundheit. Und diese neue Gesundheit ist nicht die alte Gesundheit.
Ja, ganz wichtiger erst ein Punkt, ne? Genau. Hm.
Was würdest du noch ergänzen? Was würdest du sagen, was sollte hängen bleiben oder was ist dir hängen geblieben?
Wenn wir genau so zusammenfassend, genau das hast du gesagt, also nicht zurück zur alten Situation, sondern ausrichten, neue Gesundheit schaffen. Und Gesundheit ist kein Zustand, den man erreichen kann und dann hält, sondern der wird dadurch dann, indem ich ihn halte, sogar wieder zu einem Krankenzustand. Also Gesundheit liegt einzig allein in der maßvollen, beziehungsrichtigen, temporichtigen Transformationsbewegung.
Das nächste könnte sein, dass es eben kein, aus unserer Sicht, kein rein struktureller Zustand ist, den wir ja temporär möglich machen.
Genau.
Sondern dass es eben dieses Wohlfühlen im ganzheitlichen Sinne.
Genau, also ich kann die Gesundheit nicht koppeln an eine strukturelle Richtigkeit, eine objektive Richtigkeit, sondern es ist entscheidender am Ende, wie ich mit der Gegebenheit, die mich ausmacht, sei es jetzt mit Pickel oder ohne Pickel oder sowas, ne, wie ich dann damit umgehe. Wie gehe ich um mit dem, was ich bin und was ich habe? Wie bringe ich das in Beziehung? Das ist die wichtigere Frage. Mhm. Und der andere wichtige Punkt war, dass wir gesagt haben, Gesundheit geht nicht ohne Krankheit, weil ein bisschen Maß an Krankheit brauche ich immer, damit ich diese fühle, wo ich mich justieren muss, damit ich wahrnehme, was zu heiß, zu kalt und so ist. Und wenn ich aber stagniere, also diese Beziehungsänderung nicht mache, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die Stagnation die macht dann die chronische Erkrankung oder die Krankheit, die ich dann manifestiert sehe. Und wenn ich die jetzt regulieren möchte, kann ich mich nicht nur darauf konzentrieren, die abzukoppeln und sagen, das muss jetzt weg, der Pickel muss weg. Das kann ich manchmal auch machen, ist manchmal auch hilfreich, aber ich muss vielmehr diese Krankheit annehmen. Und indem ich mich dann dadurch gesamt annehme, mit genau wie ich jetzt bin, mit dieser Krankheit, und mich dann in Beziehung setze, damit habe ich die erste Chance, dass sich genau diese Stagnation der Beziehung auflöst, die diese Manifestation gebracht hat. Mhm. Das ist vielleicht der nochmal so eine kleine, ein anderer Punkt, den ich wichtig finde.
Ich finde auch noch einen anderen kleinen Punkt ganz schön wichtig. Und zwar dieses Wofür. Also ich brauche quasi die, ich nenne es mal kurz strukturell, weil das irgendwie cool klingt, aber wir arbeiten ja nicht so mit, aber eine zelluläre Orientierungshilfe brauchen wir. Also wofür sollte sich alles in mir Mühe geben? Warum sollte es diese Vitalitätsaufschwungsnummer überhaupt angehen, wenn es gar kein Ziel, aber in unserem Sinne ist Ziel, also wofür später vielleicht auch, ich brauche so eine Orientierung. Ja. Über meinen Zustand hinaus und nicht einfach Gesundheit zum Selbstzweck.
Das ist ganz wichtig noch, dass man nicht sagt, das Ziel darf nicht die Gesundheit sein. Ne? Ich sage das manchmal in Konsultationen immer, dieses, warum ich gesund werden will, also was will ich machen mit Gesundheit. Wenn ich das anvisiere und damit arbeite, dann stellt sich auch Gesundheit ein irgendwie. Ne? Aber wenn die Gesundheit, wie du sagst, das, der Selbstzweck, hast du gerade gesagt, das geht nicht auf.
Ne? Das sehen wir
das,
eigentlich
das bei allen. Das ist in sich schon eine Stagnation.
Ja, Entschuldigung, aber bei ich glaube, bei, ich würde nicht für alle sagen, aber ich glaube, bei sehr, sehr vielen älteren Menschen sehen wir genau das. Wenn man sieht, dass die ein Wofür haben, dann kommt die Gesundheit einfach auch leichter mit. Mhm. Wenn Leute einfach nur noch zu Hause rumsitzen und kein wirkliches Wofür mehr haben, dann ist es schwieriger, würde ich sagen.
Absolut. Und trotzdem gibt es auch Menschen, die haben ganz doll ein Wofür, haben ganz doll Leidenschaft irgendwo. Und können tatsächlich, und das ist ganz verrückt, also es gibt so eine, ist so zweischneidig, ne? Es gibt Leute, die haben eine ganz hohe Leidenschaft und können damit auch ganz schlechte Bedingungen extrem gut dadurch kompensieren. Mhm. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen, das ist also ein Faktor. Und deswegen hat zum Beispiel, um nochmal Dr. Chow nochmal zu zitieren, die hat immer gesagt, wenn die nämlich so Leute hatte, du hast vorhin gesagt, dann könnte ich auch alles lassen mit der gesunden Ernährung, ne? Mhm. Und die hat gesagt, es ist halt dieses Maß. Und die hat gesagt, sie hat immer wieder Patienten gehabt, die dann nur noch ganz gesund sich ernährt haben, also ganz gesund so, weil sie ihre Krankheit loswerden wollten und hatten dadurch aber keine Lebensfreude mehr. Weil sie nur noch so angestrengt, ne, verstehst. Und da hat sie gesagt, den Leuten muss man eigentlich jetzt beibringen, mal wieder Schlagsahnetorte zu essen, in Maßen, damit wieder diese Ventilierung der Lebensfreude da ist. Sonst macht das ganze gesunde Fundament keinen Sinn. Das ist, ne, also da, das ist auch wieder so ein Balance-Ding. Natürlich heißt es jetzt nicht, der darf jetzt nur noch Schlagsahne-Torte essen. Verstehst? Also dieses Ding. Aber das wollte ich da nochmal kurz reinbasteln in diesen in Punkt. Also dieser Aspekt, der was ich da machen will, warum ich das mache, muss auch gelüftet werden so ein bisschen, ne?
Das heißt, es empfiehlt sich einfach volle Möhre, sich genau zu überlegen, was bedeutet Gesundheit eigentlich für mich? Zurück zum Alten, hin zu einem festen Zustand oder eben das, was wir eher propagieren, ein Vitalitätsniveau fürs Jetzt und für später. Im Sinne, dass wir uns gut anpassen können an Bedingungen, die durchaus sich nun mal wandeln.
Ja, und dann ist noch diese Ebene, wo ich noch sagte, dass es eben auch, es gibt auch Menschen, die haben eine hohe Leidenschaft und sind ganz doll leidenschaftlich irgendwo und werden dann trotzdem schwer krank, wo du dann sagst, Mensch, die haben doch so ein Ziel, warum werden die denn jetzt krank? Ne? Und da muss man aber aufpassen, manchmal überkompensiere ich auch mit einer bestimmten Leidenschaft und unterdrücke damit ganz andere wichtige Beziehungskomponenten. Und dann werde ich auch wieder krank. Also ich habe schon Fälle erlebt, wo Leute krank geworden sind, weil sie ganz entscheidende Ich-Bedürfnisse unterdrückt haben und gar nichts gemacht haben in der Richtung und sind dann krank geworden. Und andere habe ich auch schon erlebt, die krank geworden sind, die haben ganz doll leidenschaftlich gemacht. Da hätte man an der Oberfläche gedacht, die verwirklichen sich doch total. Ja, aber haben durch diese Überleidenschaftsverwirklichung andere Sachen, die ihnen eigentlich auch ganz wichtig waren, nie zugelassen. Also es ist auch so eine Art der Selbstherrlichkeit wieder, ne? Also mit was ich meine, ne?
Ja, total.
Genau, weil das ist auch eine Sache noch, ne?
Das ist ja aber, das spricht ja quasi genau in unser Konzept, dass er geht, dass wir uns anpassen an Sachen, die nun mal da sind. Und nur weil ich Sachen ausblende, heißt es das nicht, dass sie nicht da sind. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Kind habe und das aber ignoriere und mich jetzt aber ganz doll drum kümmere, jetzt irgendwie immer surfen zu gehen auf der ganzen Welt oder so, dann könnte ich ja sagen, oh, ich habe doch so eine Leidenschaft für Surfen,
ja,
und dann werde ich ja trotzdem krank. Ja, weil es eben Elemente gibt, die ich einfach dann ausblende vielleicht.
Genau. Und wie kriege ich das raus? Also wie kriege ich raus, wenn ich ja zum Beispiel der erste Musiker bin, ne, und den ganzen Tag Musik mache und bin der super Leidenschaftliche und blende damit aber ganz bestimmte Bedürfnisse, Beziehungsachsen, die eigentlich auch wichtig sind, aus. Wie kriege ich das raus? Dann sind wir wieder bei der Sozialhygiene. Freunde und Familie, gute Beziehungspflege, wo ich auch gespiegelt werde, wo ich mich unterhalte, die mir auch sagen, die mich nicht nur bewundern, weil ich so ein toller Musiker bin, die auch mir sagen dürfen, wo was fehlt oder wo was, weißt du, dass diese Ehrlichkeit, dass ich die nicht nur immer selber halten muss, dass ich auch eine Ehrlichkeit habe in meinem Umfeld, dass ich, wir sind nicht perfekt, wir neigen dazu zu kompensieren und auch wegzugucken, aber das muss ich, müssen wir uns als Gruppe gegenseitig, müssen wir uns das sozusagen in Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und mit Wohlwollen zueinander bringen.
Also die sozialen Äpfel.
Genau. Ja, genau.
Das war auch gerade, du hattest es gerade so formuliert, als ob es auch ein Cliffhanger sein könnte. Aber jetzt hast du es einfach noch so rausgehauen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wollen wir mal noch sagen, was wir, also sonst erzählen wir nämlich gleich über das nächste Thema weiter, was wir jetzt so demnächst noch so vorhaben. Und vielleicht, ganz ehrlich, ich hätte total auf diese Sozialhygiene, vielleicht können wir darüber noch mal extra sprechen.
Oh, ganz so gerne. Also das Thema würde ich gerne noch machen und dass wir auch dieses Altersthema noch mal angreifen. Und dann wollten wir noch dieses Q&A-Ding machen, ne?
Genau.
Also für alle, die noch Fragen gestellt haben, die noch nicht beantwortet haben, wir haben die alle auf dem Zettel, nicht weggefallen. Wir gehen darauf auch noch ein. Aber jetzt hast du recht. Ich hoffe, es hat irgendwie erstmal zum Gedankenanregen wieder was gebracht. Und wir freuen uns nach wie vor auch immer wieder über Fragen. Und auch jetzt, es gibt ja auch Leute, die wir in den Klassen haben, ne? Da diskutieren wir ja auch manchmal drüber. Und auch wenn wir nicht sofort antworten, wenn einer was schreibt, trotzdem schreiben, weil wir es dann gerne mit wieder benutzen.
Ja, oder wir beantworten es ja teilweise auch direkt in unseren Kursen. Also wenn das so Fragen sind, die, wir gehen ja schon drauf ein. Unsere große Q&A-Session kommt ja auch noch, aber einiges beantworten wir irgendwie dann ja faktisch auch einfach im Training oder im Unterricht.
Genau. Felix, was ist bei dir jetzt so los? Wir haben jetzt April.
Ja, also bei uns war ja gerade das Kung-Fu-Camp. Das war richtig, richtig gut. Also wir hatten bei unserem Camp alles Mögliche mit dabei. Hagel, Sonne, Regenbogen, alles dabei, war richtig gut. Aber das ist jetzt leider Teil der Vergangenheit, aber wirkt bis ins Jetzt hinein. Aber wenn du mich jetzt fragst, was als nächstes kommt, da haben wir eigentlich Ende Mai einen Termin. Und zwar ist das Frühlingsfest. Also das ist unser... da kann man bei uns in Rostock einfach vorbeikommen. Da feiern wir sowohl das Frühlingsfest, was wir letztes Jahr bei euch gemacht haben. Das ist ja so ein bisschen immer ein Wechsel. Und bei uns ist es dieses Jahr deshalb auch nochmal ein bisschen besonders, weil wir unser 15-jähriges Jubiläum an dem Tag auch ein bisschen mitfeiern.
Oh, 15-Jährige ist dran.
Ja, ist dran. Ja, da sind wir auch gerade fleißig an so einer kleinen Doku, die wir noch so ein bisschen dazu drehen, um nochmal so unser Porträt so ein bisschen darzustellen. Und wenn alles klappt, ne, müssen wir gucken, wie das im Leben so mitspielt, ist da so Premiere der Dokumentation.
Wow.
Das heißt, es ist so ein bisschen Überraschung, ein bisschen, ja, wir freuen uns schon drauf, wird auch ein bisschen geplant. Aber es dürfen auch, also nicht alle kommen, die das jetzt hören, weil unser Studio ist nicht so groß. Nein, Quatsch. Also wir versuchen das schon so zu planen, dass da irgendwie auch gut Leute vorbeikommen können. Es ist ein bisschen wie Tag der offenen Tür.
Ja, das Wetter ist auch. Vielleicht ist das Wetter gut, ihr habt ja eine tolle Terrasse, vielleicht kann man dann ja auch draußen abhängen.
Ja, genau, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ja, genau, das ist bei uns. Das ist so das nächste große Event.
Bin gespannt.
Ja, bei dir?
Na, bei uns ist ja in der Tamavong-Schule an sich, so ist ja am 6. bis 7. Juni ist ja das große Frauenfestival wieder, was ich total immer empfehlen kann, nur.
Aber nur für Frauen, ne?
Nur für Frauen, ja, genau. Ja, es ist, aber wir haben es schon öfter erklärt, ne, das ist extra so gemacht, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, das ist wirklich so gemacht, damit es diesen Raum gibt, wo Frauen unter sich sind und wo diese, naja, diese, sag ich mal so, diese Beobachtung von männlicher Seite mal komplett wegfällt und Frauen mal so völlig unter sich sein können und dadurch wieder dadurch eine eigene Ehrlichkeit bei sich selbst entdecken können, die es manchmal nicht geht, wenn sie sich Gefühle haben, sie sind beurteilt, wisst ihr? Also das ist so ein bisschen so gemeint. Total. Also das ist einfach ein es ist einfach eine schöne Sache und es ist ja auch nicht, dass das dann so in sich bleibt und das wirkt ja dann wieder zurück auf die Männer sowieso. Und also
Sechster wichtig ist es mal, die sozialen Rollen einfach so abzulegen, ne? Auch so ja. irgendwie Orte zu haben, wo man das mal kann. Ich meine, dazu gibt es ja auch Angebote für Männer und da ist es das eben für Frauen. Also Gesa macht da ja auch mit, sowohl als Trainerin als auch dann irgendwie als Teilnehmerin. Und ich höre eigentlich auch nur Gutes darüber. Also
ich finde das auch super genial. Also ich kann das nur unterstreichen und sagen, das ist großartig. Und guck mal, wir machen unser Männer-Retreat jetzt wieder im am 9. August. Nee, Quatsch, August. Oktober. Mhm. Da machen wir das ja auch sowas. Aber das Frauenfestival ist wirklich was Größeres. Mhm. Und da gibt es jetzt noch bis zum 15. den Frühbucher-Rabatt. Mhm. Also wer da noch hin will, mit einem Frühbucherrabatt bis 15 gibt es hier noch. Und ansonsten kann ich nur erzählen, dass wir diesen Monat tatsächlich den zweiten Teil unserer klassischen Akupunkturausbildung online starten, also Teil 2, die Schule der körperlichen Landschaft. Da sind wir jetzt ja, wir haben ja gemacht jetzt Hand und Fuß, Unterarm, Oberarm, hinterer Rücken, unterer Rücken haben wir gemacht und Halsregion. Und jetzt kommt halt alles, was noch fehlt, ne? Gesicht und Oberkopfbereich und oberer Rücken, mittlerer Rücken, Brustbereich und sowas. Mhm. Und da kann man natürlich mitmachen. Das ist online auf daoacademy.de.
Ja, cool. Ich hab mit Luca gesprochen. Der ist sehr begeistert von deinem Kurs dort. Hat auch ein bisschen was ins Kung-Fu-Camp mit reingebracht davon. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Ich würde mich freuen, wenn es da auch dann so richtig schöne Abbildungen gibt. Also es gibt ja so viele Bilder, die man im Internet finden kann, zu diesen Meridianen und so, ne, was ja nur eine Perspektive auf das ganze Ding so ist. Und du hast ja irgendwie so eine richtig coole andere Erklärweise, wie man nicht die Punkte abmindert oder so, sondern einfach neu erklärbar macht, sodass man eben unser Anspruch selbstverantwortlich damit umgehen kann und arbeiten kann.
Ja.
Vielleicht malst du, vielleicht musst du mal den Pinsel rausholen und dann noch ein richtig schönes Bild zu malen.
Ja, das will man, das bin ja nicht so der Maler, so, aber das kann man vielleicht irgendwie in Kooperation machen. Ne? Da haben wir es wieder, Zusammenarbeit. Schön, alles klar. Dann sag ich mal an alle vielen Dank fürs Zuhören. Felix, danke dir und besonders heute auch für das coole Thema, was du auch mitgebracht hast. Und ich freue mich schon auf unser nächsten Thema. Ich habe das auch gleich aufgeschrieben, was wir noch alles vorhaben.
Habe ich auch schon gemacht. Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tolles Thema, tolle Erkenntnisse auch für mich jetzt hier gerade. Ich habe Lust auf jeden Fall auf mehr.
Ich auch, immer wieder. Dann an alle danke und bis bald.
Bis bald.